Ja, wir dürfen uns hinsetzen. Und ja, ich habe jetzt so, glaube ich, die beste Zeit, wenn man so jetzt die Kurve nehmen würde von der Aufmerksamkeit über die Jugendbibeltage. Ich glaube, dann haben wir jetzt den Peak erreicht. Die Aufmerksamkeit ist am höchsten. Das Eis liegt gerade überhaupt nicht schwer im Magen. Normalerweise habe ich so ein bisschen eine Regel für mich gehabt. Ich will an Tag 1 oder 2 mein Thema machen und am besten vormittags. Weil dann bin ich das, was ich davor viele Jahre war, Zuhörer, der in der Reihe sitzt und, sage ich mal, so ein bisschen ja, entspannen kann. Dieses Jahr ist es anders gekommen. Dieses Jahr ist es der Montag, die letzte Stunde nach dem Eis. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu spät ins Bett gegangen und es ist ein bisschen Konzentration da. Und wir wollen uns mit einem Thema beschäftigen, das für mich tatsächlich auch vor ein paar Jahren wirklich, als ich die Bibel gelesen habe und Kapitel 5, so sage ich mal, angefangen habe zu lesen, so gerade direkt eigentlich mit dem ersten Vers wieder abgebremst habe und drüber nachgedacht habe. Und deswegen, als es in der Telco darum ging, wer möchte welchen Abschnitt oder welches Thema, war für mich eigentlich gar keine lange Überlegung notwendig. Das war für mich klar, das ist das Thema, mit dem identifiziere ich mich. Und deswegen habe ich dann dieses Thema gewählt, Gottes Nachahmer und Einflüsse der Umgebung. Und ich glaube, also ich habe tatsächlich gemerkt, egal wie Arthur hat gesagt, ich soll mir Zeit lassen, aber so viele Gedanken, wie ich im Vorfeld hatte, ich werde es sowieso nicht schaffen, das alles irgendwie in die Zeit zu packen, die da ist. Und ich habe dann gedacht, okay, Gott, leg mir das aufs Herz, was ich sagen soll, streich das weg, was weg soll. Und dafür dürft ihr auch beten, ich habe hier auch ein Skript, aber ich habe so viele Gedanken, die auch in meinem Kopf sind, die hier gar nicht draufstehen. Denn ich glaube, dass das vielleicht so ein zentrales Thema ist, um das eigentlich alles aufbaut. Das ist nämlich der Grund, warum Edi heute das Thema heute Morgen gemacht hat. Weil wir von Einflüssen konfrontiert sind. Es fällt mir aber auf, ich glaube, alle Brüder haben sich vorgestellt, ne? Nur ich nicht jetzt, wenn wir schon beim Thema Identität sind. Sorry. Ich bin Eugen Igel, komme aus Kirchberg und das fand ich schön. Robert hat das gesagt. Ich glaube, die meisten, die stellen dann eher andere Dinge vor, aber ich bin überzeugter Christ, habe mich dieses Jahr taufen lassen, weil ich das nochmal persönlich mit Gott, obwohl ich mich als Kind bekehrt habe und auch taufen habe lassen, aber ich habe mich als Jugendlicher bekehrt und da gab es meine Veränderung. Und das hat Gott zu mir gesprochen, mich gemahnt und mir ist in dieser Überzeugung in mir gereift und ich habe das dieses Jahr getan. Das ist vielleicht auch ein Punkt, der ja, zu meiner Identität gehört, denn ich habe das bezeugt und getan. Und ganz interessant, das ist mir erst am Tag, als ich am Tauftag aufgefallen oder am Tag davor, das habe ich dann auch Arnold gesagt, ich hatte das Hemd an, das ich bei der Hochzeit anhatte. Das heißt, ich habe mit meine zwei wichtigsten Bünde des Lebens mit dem gleichen Hemd geschlossen. Das heißt, das Hemd wird für immer einen Ehrenplatz haben. Also das wird für immer im Schrank bleiben. Ich bin Ehemann und Vater und ja, freue mich. Meine Serie ist im Vergleich zu Arthur leider letztes Jahr gerissen, konnte ich nicht dabei sein. Ansonsten bin ich einer von den Dinos, aber als Jugendlicher gestartet, der noch in der ersten Reihe saß mit diesen 35 Jugendlichen. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich verstehe, was mein Vater meint, wenn er sagt, schätzt das, denn ihr wisst nicht, was es wirklich für einen Wert hat oder ihr unterschätzt es vielleicht, denn ich war damals ja schon auch nicht, sage ich mal, 15, 16, sondern wir waren schon, sage ich mal, ich meine, es müsste so 19 gewesen sein, 18, 19, als wir die ersten Male dabei waren, das ist immer noch früh, aber für uns war das was komplett Neues und es war etwas unglaublich Wertvolles, etwas, was uns in unserem Glaubensleben als Jugendliche immer wirklich gestärkt und wirklich wieder auftanken hat lassen. Und das wünsche ich, dass es auch dieses Jahr für euch genau das Gleiche sein möchte und dass ihr aus diesen Tagen heraus etwas mitnehmt, was für euer geistliches Leben von Bedeutung ist. Dass ihr euch von Gottes Wort verändern lasst, dass ihr euch da ausrichten lasst. Und ich finde, die Themen, Freitag war ich noch nicht dabei, aber die Tage danach waren wirklich so viel guter Input, so viel wertvolle Dinge. Ich denke, da kann jeder sehr, sehr viel mitnehmen. So, aber jetzt sind wir definitiv beim Thema. Ich habe heute die Einleitung noch ein bisschen umgeschrieben, während Eddie zum Abschluss seines Themas kam. Wer von euch glaubt, dass ihr ein Stück weit schon infiltriert seid von dem weltlichen Denken, das, sage ich mal, konträr oder im Gegensatz zur göttlichen Ordnung steht? Wer glaubt das? Hand hoch. Okay, es sind schon einige Hände. Vielleicht hätte ich fragen sollen, wer glaubt es nicht. Wer hat ein Beispiel?
Akzeptanz,
ja, ist gut. Akzeptanz gegen die Sünde. Und auch, sage ich mal, so, das ist so ein bisschen umschrieben, ja, denke ich, auch mit Toleranz, alles tolerieren zu müssen. Ironischerweise wird alles akzeptiert, nur nicht die christlichen Standpunkte, nur so ganz am Rande. Aber glaubt ihr, ist das der einzige Punkt? Eddie hat es heute gesagt. Direkt der erste Punkt war es, glaube ich sogar. Ich müsste jetzt mal zurückgehen. Die göttliche Ordnung, dass die Frau sich dem Mann unterordnet. Wer glaubt, dass das kein Zeitgeist ist, der bei uns in der Gemeinde auf der Agenda ist? Vielleicht noch nicht so ganz aktuell. Ich persönlich lehne mich aus dem Fenster, und zwar sehr weit, mit voller Überzeugung, dass das ein Problem ist. Aber, und ich fand es gut, das ist nicht stehen geblieben, weil in Epheser 5, finde ich, nimmt Gott durch Paulus uns Männer noch viel mehr in die Pflicht. Und ich glaube, dass das zweite Problem ist, wo wir von der Verantwortung infiltriert sind, dass wir als Männer uns gern vor Verantwortung drücken. Und das mag vielleicht nicht auf alle zutreffen. Und ich sage, man muss immer alle Dinge, sage ich mal, nicht pauschal betrachten. Aber ich erkenne, dass da einfach ein klarer Trend da ist, sowohl in der Welt als auch in der Gemeinde. Und ich mache das nicht als Vorwurf, sondern weil ich das ein Stück weit mit Erschrecken feststelle, dass es da ist. Es gibt so viele Fun-YouTube-Videos, wo es dann so ein bisschen der unterdrückte Mann dargestellt wird. Und ja, die starke Frau, die den Mann dominiert. Und leider ist das ein Punkt, und das ist eine göttliche Ordnung, die das Gleichgewicht und das Gefüge einer Ehe total, sage ich mal, in Schieflage bringen kann. Und genauso auch, wenn der Mann nicht seiner Verantwortung als Ehemann nachkommt. Und dazu gehört auch die komplette Fürsorge. Liebe ist etwas so Allumfassendes, denn die Liebe, die Paulus hier an dieser Stelle beschreibt, ist die Liebe von Jesus Christus für die Gemeinde. Das ist die Referenz. Das ist die Liebe, mit der ich meine Frau lieben soll. Das ist so gewaltig, das bedeutet wirklich ein fürsorgliches Auge zu haben, zu sehen, wenn meine Frau in Schwierigkeiten, in geistlichen Nöten ist, sie zu unterstützen, zu ermutigen. Aber genauso auch, wenn sie durch Schwierigkeiten geht, durch persönliche Probleme, da wirklich die Stütze zu sein, um da auch, sage ich mal, wirklich zur Seite zu stehen. Genauso ist immer dieses gegenseitige Prinzip. Und genauso auch die Unterordnung der Kinder, dieses Anti-Autoritäre, das jetzt, sage ich mal, auch Eddie schon beschrieben hat, dass wer gehorsame Kinder erzieht Kinder, die keine Verantwortung übernehmen können und auch genauso nicht selbstständig entscheiden können. Totaler Quatsch. Und heraus kommt eine völlig verrückte Erziehung, wo selbst die Ausbilder bei uns in der Firma sagen, das ist Wahnsinn, da kommen junge Menschen zu uns in die Firma, wir fangen an, mit Basics sie zu erziehen. Das ist die Frucht und die Konsequenz dieses völlig verschobenen, verrückten Erziehungsstils. Und wisst ihr, selbst da gibt es massenweise Ratgeber und selbst Christliche, die infiltriert sind von diesem Denken, von diesem falschen Denken. Und das ist das Schwierige. Wir sind in diesem Spannungsfeld, ich will euch nicht nur mit Problemen konfrontieren und euch hier Probleme gegen den Kopf knallen, sondern wir wollen uns ja mit Lösungen beschäftigen. Die Bibel spricht von Lösungen. Wir haben gerade diesen Bibelabschnitt durchgesprochen, da ist eine Lösung drin, wie man Einheit bewahren kann. Die Bibel, sie spricht Probleme an, sie warnt uns, aber sie gibt uns auch Lösungen. Und wir wollen uns heute mit Lösungen beschäftigen. Und seit 2007 circa gibt es Influencer. Ich muss ehrlich sagen, da war ich zwar schon Jugendlicher, aber das ist so irgendwie so parallel mitgewandert. Und ich muss ja so sagen, bei mir stellen sich bei diesem Wort so die Fußnägel hoch. Das ist sowas Sinnfreies, aber gut, dafür bin ich vielleicht schon auch einfach zu alt. Und ab 1000 Follower kann man schon Geld verdienen. Und gefühlt ist das so, auch ich merke das bei meinen Kollegen, das ist eigentlich schon ein genialer Job, ne? Du musst nur ein bisschen ein paar Videos verteilen und kriegst Geld, ne? Kannst in der Welt rumreisen. Das hat so ein bisschen was mit einem besonderen Lifestyle zu tun. Und ich denke mir, die ganze Zeit mein Leben einfach irgendwie so für die anderen zu filmen, weiß nicht. Und dann sich dann auch noch zu beschweren, wenn man, sage ich mal, irgendwie vielleicht gegen Widerstände stoßt, dann teil doch dein Leben nicht. Aber im Endeffekt leben wir in dieser Welt. Ich habe gemerkt, ich bin mit meinen 36 Jahren tatsächlich schon für manche Dinge gefühlt schon einfach zu alt. Aber es gibt Menschen, die versuchen, Einflüsse auszuüben. Und was ist Beeinflussung und Manipulation? Ich glaube, dass wir alle, und tatsächlich, als ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, bin ich ein bisschen erschrocken, muss ich ganz ehrlich sagen, wie beeinflussbar wir sind. Also ich meine, ich glaube, jeder, der sagt, ich bin nicht beeinflussbar, der lügt sich einfach selbst in die Tasche. Das ist einfach Fakt. Aber als ich dann so ein bisschen mich näher mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, auf wie vielen Ebenen einfach Einflüsse auf uns einströmen und wir das gar nicht filtern können. Wir können es gar nicht. Und ich werde gleich auch ein Zitat von einem Psychologen vorlesen, das es eigentlich, finde ich, ganz gut auf den Punkt bringt. Und ich denke, für uns ist es ja immer so, wir wollen stark sein. Wir wollen, sage ich mal so, der Felsen der Brandung. Bei uns auf der Arbeit gibt es eine Schulung, die so heißt. Und wir wollen dieser Felsen der Brandung sein, nicht manipulierbar, stark und fest. Und irgendwo Menschen, die sich beeinflussen lassen, das sind für uns ja irgendwie so charakterschwache Menschen. Und wir wollen alle eigentlich das Gegenteil sein. Und vor ein paar Wochen saß ich auf der Jugendstunde und ich war dran. Und dann sitze ich so am Kopf unseres Tischkreises. Und dann habe ich so ein bisschen unter die Tische schauen können. Und ich bin ein Mensch, der tatsächlich gern ein bisschen beobachtet. Mir fällt auch auf, wenn Kollegen neue Kleider haben. Und dann habe ich so unter die Tische geschaut, dachte ich, okay, wow, das sind mindestens 50% der Jugendlichen haben die gleichen Schuhe an. Und wer hat eine Idee, was es ist? Die Kirchberger dürfen es nicht sagen. Okay, viel Gemurmel, aber es gibt keine Antwort. Wie? Vans. Die Vans, genau. Und ich habe mich dann gefragt, ja, was ist an den Schuhen besonders? Und ich habe dann meine Nichte gefragt, und sind die Schuhe irgendwie, ich habe mich gar nicht so getraut, vielleicht irgendwie ganz besonders günstig oder so, aber sind sie ja nicht. Es ist einfach ein Trend, ne? Das ist nichts anderes wie, ich denke, so 2 Jahre zuvor, ich hatte übrigens auch welche, da gab es dann die Zeit der Chucks. Ich denke, da sind viele dabei, die auch Chucks hatten. Warum kaufen wir sie? Das sind ja nicht irgendwie hier, weil sie für 15 Euro hier noch beim Supermarkt, beim Rausgehen noch im Regal stehen und weil sie so extrem günstig sind. Weil es ein Trend ist. Und am Samstag saß ich mit einem Jungen aus der Jugend auch auf der Bank und die meisten haben sich gerade Essen geholt. Dann haben wir kurz über die Vans gesprochen und sagt, aber es gibt einen neuen Trend, das sind weiße Schuhe. Und dann gucke ich so und tatsächlich, mindestens ein Drittel der Jugendlichen hat dann weiße Schuhe an. Ja, wir sind ein Stück weit beeinflussbar. Und wisst ihr, das Paradoxe ist, tatsächlich, selbst wenn ich etwas unbewusst tue und ich gehe an eine Schublade und ich muss etwas rausnehmen. Angenommen, da sind zwei gleiche Gegenstände drin. Ich brauche diesen Gegenstand. Nehmen wir zum Beispiel ein Küchenmesser. Ich hab ein paar schärfere Messer, die ich zum Fleischschneiden brauche. In der Regel ist es egal, welches ich nehme, die sind alle gleich gut. Sind alle in der Regel immer geschärft. Und wenn ich da hingehe, dann denke ich da in der Regel nicht aktiv nach. Manchmal schon. Aber ich nehme ein Messer raus und ich treffe eine Entscheidung, aber ich treffe sie nicht bewusst, ich treffe sie im Unterbewusstsein. Das heißt, mein Gehirn trifft eine Entscheidung, ich treffe sie nur nicht als eine bewusste Entscheidung, weil irgendein Messer muss ich ja rausnehmen. Und so ist es, dass wir im Alltag viele Entscheidungen treffen, die wir unbewusst treffen. Und vielleicht gehst du in den Schuhladen und kaufst diese Schuhe, weil du eine Werbung gesehen hast oder weil jemand aus der Jugend gerade die gleichen gekauft hat oder weil du woanders gesehen hast, dass gerade ein Haufen Leute weiße Schuhe haben und du gehst in den Schuhladen und du kaufst die Schuhe schon allein mit diesem Unterbewusstsein. Dir ist der Trend klar. Und ich sage bei den Schuhen, das ist jetzt einfach nur, ich fand das einfach so unglaublich passend, so im Vorfeld. Und die Schuhe ist egal, also mir ist es egal, welche Schuhe ihr habt. Aber das Thema, das wir vorher hatten, da ist es nicht egal. Und wir werden gleich ein paar Themen aufarbeiten, in denen es nicht egal ist, wie wir entscheiden. Und diese Unternehmen, ich habe dann auch so im Vorfeld noch eine Predigt gehört, tatsächlich gibt es relativ wenig Predigten über das Thema Einflüsse, aber da hat auch der Prediger gesagt, und das trifft es ja total auf den Punkt, es hat Gründe, warum Unternehmen riesige Marketingabteilungen haben, die einfach nur das Ganze, sag ich mal, studieren und sich informieren, wie sie euch davon überzeugen können, ihre Produkte zu kaufen. Das hat einfach Gründe und das lohnt sich auch. Und Werbung lohnt sich auch. Die Werbung lohnt sich genauso. Werbung, selbst wenn wir sie nicht aktiv wahrnehmen, nehmen wir so viel im Unterbewusstsein auf. Und wir werden mit Werbung regelrecht eigentlich bombardiert. Ich habe dieses Bild für einen Moment angeschaut und ich dachte, ich bin fast schon irgendwie überfahren gewesen. Irgendwie das war so eine Reizüberflutung. Also ich habe so versucht, so ein bisschen jede einzelne Werbung anzuschauen und habe ich gemerkt, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das ist nicht in Kirchberg entstanden, das muss ich nicht jeden Tag anschauen. Aber im Endeffekt, es ist schon heftig und wir sind eigentlich so wirklich mit einer Bilderflut permanent konfrontiert. Werbung, die auf uns hereinprasselt. Und wir merken, dass viele Themen tatsächlich schon wirksam sind. Nur als Beispiel, wir haben einen rote Beete-Aufstrich, den essen wir als komplette Familie. Den isst Emi, den isst Charlie mit, Olga, ich. Also im Prinzip, damit kann ich direkt alle vier Brote schmieren. Ist das erste Brot. Rote Beete Aufstrich mit Wurst. Und da war jahrelang nicht dieser Zusatz drauf vegan. Jetzt vor ein paar Monaten habe ich es gekauft und dachte ich, seit wann ist das Etikett anders vegan? Dachte ich, ja, was für eine Neuheit, das war auch vorher ein vegan. Aber diese Info war nicht drauf. Aber jetzt, ich meine, ist es ein Verkaufsargument. Es steht drauf, weil es für Menschen wichtig ist, vegane Produkte zu kaufen. Und dann muss man natürlich auch so deklarieren, dass es jedem klar ist, dass ein rote Beete-Aufstrich vegan ist. Und dann kommt das mit drauf, mit diesem Hintergrund, um genau diese Zielgruppe ja nochmal darauf aufmerksam zu machen, um das letztendlich diesen Pluspunkt mit abzuräumen. Und ja, die meisten hier aus Tuningen können das noch viel besser einschätzen. Als ich mit Dan mal im Supermarkt war, hat er mir so eine Kurzschulung gegeben, nach welchen Prinzipien der Supermarkt eingeräumt wird. Ja, die teuren Produkte auf Augenhöhe, die günstigeren weiter unten. Da wusste ich, warum ich immer so viel Geld liegen lasse, weil ich alles auf meiner Augenhöhe kaufe, 1,80 Meter. Und konnte ich ein bisschen was dazulernen und genauso auch das Design der Produkte, wir hatten es vorhin, wenn alles im Supermarkt komplett gleich ausschauen würde, nach welchen Prinzipien würden wir einkaufen? Jedes Marmeladenglas identisch, nur Firma A und Firma B. Jede Firma möchte sich da herausstechen, um, sage ich mal, gekauft zu werden. Und ein Psychologe hat folgenden Satz gesagt: Wir werden immer manipuliert. Der Grund ist, dass wir in unserem Bewusstsein eigentlich nicht mitbekommen, was unser Gehirn alles verarbeitet. Wir haben zwar das Gefühl, dass wir Herr unseres Bewusstseins seien, aber Neurologen sagen, dass das ist eine Benutzerillusion ist. Durch Werbung kommen Nachrichten und Botschaften bei uns an, die sich in unserem Gehirn auswirken, ohne dass ich das merke. Das ist natürlich immer Teil jeder Manipulation. Ich hätte meine Brille mitnehmen müssen. Aber ich denke, ihr konntet folgen. Er sagt, wir werden immer manipuliert, weil sich viel mehr Dinge eigentlich in unserem Gehirn abspielen, wie das, was wir mit unserem Bewusstsein wahrnehmen. Und das benutzen natürlich und versuchen die Unternehmen für sich zu gewinnen. Und wir führen tatsächlich so ungefähr 80% unserer Handlungen im Unterbewusstsein aus. Ich denke, dazu gehört natürlich auch so Dinge wie Atmen, das machen wir natürlich automatisch, und da gibt es noch viele andere Abläufe. Aber trotzdem ist es so, dass wir durch diese, sage ich mal, Konfrontation von diesen Einflüssen auch so viele Dinge einfach mitbekommen, was uns im Unterbewusstsein beschäftigt. Da gibt es diese Geschichte, das ist übrigens, habe ich herausgefunden, Fake, dass irgendwie so ein Kino in den USA so ganz Minisequenzen Cola eingespielt hat und die Menschen danach alle Cola gekauft haben in der Pause. Das war anscheinend eine gefakte Story. Aber Fakt ist, dass, und das machen ja viele, dass in den Filmen Produkte platziert werden. Und das wirkt tatsächlich, ne? Dass dann entsprechend Produkte mit etwas verbunden werden und dadurch Reize für dieses Produkt geschaffen werden, dass, wenn zum Beispiel der Film gefällt oder gerade natürlich werden die Produkte auch gut inszeniert und dargestellt, dass da Kaufreize geweckt werden. Und selbst die Musik ist etwas echt Spannendes, habe ich dann auch gelesen, dass die Musik, es wurde ein Test durchgeführt, dass französischer und deutscher Wein wurde verkauft. Und dann wurde im Hintergrund deutsche Musik abgespielt. Und während die deutsche Musik abgespielt wurde, hat sich der deutsche Wein besser verkauft. Und während dann die französische Musik im Hintergrund abgespielt wurde, hat sich der französische Wein besser verkauft. Also wir nehmen einfach wirklich diese Reize wahr und sie haben Einfluss auf unsere Handlungen. Und das Thema könnte man weiterführen. Ich habe hier ein bisschen mehr Zeit genommen, weil das sind jetzt keine Themen, die direkt mit Epheser Kapitel 5 zu tun haben. Um uns eine Sache aufzuzeigen, dass wir beeinflussbar sind. Weil ich denke, das ist wichtig, dass wir das wissen, um eine Gegenmaßnahme einläuten zu können, Gegenmaßnahmen treffen zu können. Und was ist das Problem? Nicht die Firmen sind das Problem, die uns was verkaufen wollen. Und auch, egal ob es jetzt Schuhe und Klamotten oder Getränke sind, nicht das ist das Problem, sondern wir sprechen von anderen Einflüssen. Einflüssen, die darüber entscheiden, wie wir gewisse Dinge in unserem Alltag handeln, wie wir Entscheidungen treffen. Und ich möchte mit euch aus 1. Timotheus einen Abschnitt lesen. 1. Timotheus, Kapitel 4, ich würde ab Vers 12 schon lesen, 1. Timotheus, Kapitel 4, ab Vers 12. Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, sondern sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, in der Lebensführung, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in der Reinheit. Fahre fort mit Vorlesen, mit Ermahnen, mit Lehren, bis ich komme. Lass die Gabe in dir nicht außer Acht, dass dir durch die Weissagung mit Händeauflegen der Ältesten gegeben wurde. Übe dich darin und praktiziere es, damit deine Fortschritte für alle sichtbar sind. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, bleibe fest in diesen Dingen, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Ja, Paulus schreibt an Timotheus, an seinen geistlichen Sohn, diese Aufforderung: habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre und bleibe fest in diesen Dingen. Und dann kommt was Gewaltiges. Denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Und ich finde, das ist ein unglaublich schöner Satz und wir haben es heute gehabt. Nico hat den Löwen gezeigt. Und er ist immer unterwegs. Das ist der Einfluss, der hinter allem steckt. Nicht? Er ist es, der euch alle tagtäglich versucht, mit Dingen zu konfrontieren, die schlecht für euer geistliches Leben sind. Und jetzt mache ich einen kleinen Ausflug in 1. Korinther Kapitel 10. Wer weiß, was da drin steht? Ab dem ersten Vers. Also im Endeffekt, die Überschrift ist Israel als Beispiel. Und Paulus, er beginnt zu beschreiben, wie das Volk Israel in der Wüste war. Und er kommt zu diesem Punkt, dass er sagt, es gab Gründe, warum das Volk Israel vor Gott nicht wohlgefällig war. Und er hat im Endeffekt 4 Punkte aufgelistet. Zum einen, dass sie sich in fleischliche Lüste verstrickt haben. Zum anderen, dass sie anfingen, falsche Götter anzubeten, sexuelle Sünden begangen haben und Gott herausgefordert haben und gemurrt haben. Und dann sagt Paulus folgenden Satz: Darum, wer meint, er stehe, der sehe, dass er nicht falle. Das heißt, hier haben wir das, was Nico heute gesagt hat. Pass auf, es sind Warnungen. Es sind Warnungen, die das Wort Gottes uns mitgibt, uns mitteilt. Und die Frage ist, wovor warnt uns die Schrift und was kann ich tun? Und ich möchte mit euch noch eine Begebenheit teilen. Die hat Helmut vor einigen Jahren erzählt. Und zwar hat er erzählt, wie ein Junge sich bei ihnen in Herford bekehrt hat, der in einer Band gespielt hat. Und er hat ihn damals, der Junge hat gefragt, soll ich im Prinzip damit aufhören? Und Helmut hat ihm das geraten und gesagt, er soll damit aufhören, weil die Band hat ihn noch zu 3 Auftritten eigentlich gebeten, noch mitzumachen. So, sozusagen 3 versprochene Auftritte. Und er hat sich dann zu dem überreden lassen. Helmut, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Und nach dem ersten Auftritt hat Helmut mit ihm gesprochen. Er hat gesagt, es war furchtbar. Nach dem zweiten Auftritt hat er gesagt, es war nicht mehr so schlimm, denn er konnte auch schon evangelisieren. Und nach dem dritten Auftritt war er weg. Ich habe mich gefragt, wer von euch würde sagen, hey, wenn euer Freund sich bekehrt, ihr seid mit der gleichen Situation konfrontiert, wer würde von euch sagen, hey, du musst da einen ganz klaren Cut machen, hör auf, geh nicht hin. Oder wer würde sagen, ja gut, die 3 Auftritte kommen, die machst du und dann hörst du auf. Wisst ihr, das ist das klare Trennung zur Sünde. Das, was auch Ben gesagt hat, das ist eine Gesellschaft, wo du als Christ nicht hingehörst. Und ich weiß, dieses Argument, da kann man evangelisieren. Du kannst auch woanders evangelisieren. Du musst nicht dahin gehen, wo die Sünde sein absolutes Epizentrum hat. Auf irgendeiner Party, auf einer Feier. Und da müssen wir einen klaren Durchblick haben. Und ich habe mich gefragt, wer würde von euch denn direkt sagen, nein, mach's nicht. Mach den klaren Cut zu deinem alten Leben und fang wirklich neu an und lass das hinter dir. Und da merken wir vielleicht, dass wir eine gewisse Toleranzgrenze aufgebaut haben. Vielleicht das auch gar nicht mal so tragisch sehen würden, dass wir vielleicht schon ein Stück weit, das ist eine Unterstellung von mir, vielleicht ist es auch nicht so. Ich werfe es in den Raum, damit ihr euch prüfen dürft. Was habt ihr für eine Stellung dazu? Nehmt ihr klar Stellung dagegen ein oder halt nicht? Und ich möchte jetzt, wir haben 20 Minuten für Epheser Kapitel 5, wir wollen in Kapitel 5 Vers 1 reingehen, das ist nämlich das Zentrale. Da heißt es nämlich, so seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und für sich selbst uns dahingegeben hat. Als ich das zum ersten Mal las, dann dachte ich, wow. Und es ist tatsächlich so, Paulus sagt an manchen Stellen, ich folge Christus, und er sagt auch an manchen Stellen, folgt mir nach. Aber Gott nachzufolgen, das ist, wie kann das Realität werden? Wie kann ich Gott nachfolgen? Und Paulus, er löst dieses Geheimnis gleich auf. Er sagt, indem wir Christus sehen und auf ihn schauen, und damit folgen wir Gott nach. Jesus Christus ist als Sohn Gottes, als Teil der Gottheit auf diese Erde gekommen, um uns das vorzuleben, damit wir ihm nachfolgen können, wie wir leben sollen. Nachfolger zu sein. Und ich finde es schön, es gibt das Wort Nachfolger, kann man auch mit Nachahmer übersetzen. Ich habe hier ein paar unterschiedliche Übersetzungen an die Wand mit projiziert. Ich finde beides schön, irgendwie so, dass jemanden nachzuahmen, so zu sein zu wollen wie eine, wie diese Person oder auch nachzufolgen. Und da habe ich so, das verbinde ich so mit Nachfolger. Und als wir vor 2 Jahren hatten wir, glaube ich, das Thema Nachfolger Jesu bei uns beim Jugendwochenende, da hatten wir 4 Einladungen. Und da gab es eine Abstimmung, da gab es eine Einladung mit einem Vater und mit einem Sohn, der seinen Sohn in der Hand hielt. Und da dachte ich, das wird ganz sicher die Einladung, die gewinnen wird. Hat es irgendwie nicht geschafft. Bin heimgekommen, habe zu meiner Frau gesagt, ich glaube, ich werde alt. Ich weiß nicht, warum. Die haben irgendwie ein Parkhaus mit Pfeilen genommen. Und ich fand alle Einladungen super. Aber tatsächlich, die hat überwältige Anzahl von Stimmen bekommen. Also die war wirklich deutlich über 10 Stimmen. Das Bild mit dem Jungen und mit dem Vater hat relativ wenige bekommen. Dann dachte ich, heute kann ich das Bild einbauen. Ich finde, das ist etwas so Gewaltiges. Wir dürfen die Hand Gottes nehmen und wir dürfen mit ihm laufen. Das ist so ein gewaltiges Bild. Und wisst ihr, ich habe das selbst erlebt, als ich mal in den Bergen nicht weitergehen konnte, wo mich mein Vater an die Hand genommen hat, mitgenommen hat. Und ich erlebe das selber jetzt mit meinen Kindern, wie, wenn sie nicht weiter können, wie sie mich brauchen, dass ich ihnen die Kraft gebe, ja, weiterzugehen. Manchmal auch, und sie sind sehr ängstlich, vielleicht auch einen Schritt zu tun, der ihnen schwerfällt. Und das ist ein so gewaltiges Bild. Ja, Nachfolger Jesu Christi. Jesus, er Nachfolger Gottes. Ja, Gott nachzufolgen, er reicht dir die Hand und er möchte, dass wir ihm folgen. Und ja, ich möchte den nächsten Punkt so ein Stück weit in 3 Punkte aufteilen. Und zwar, warum müssen wir nachfolgen? Und warum brauchen wir diese Nachfolge? Und das sind 3 Punkte. Einmal die Sünde, der Umbruch und die Lösung. All diese 3 Aspekte sind in diesem Abschnitt enthalten. Epheser Kapitel 5. Und da lesen wir ab Vers 3, nachdem wir gelesen haben, dass wir Gott nachfolgen sollen, weil Christus uns geliebt hat und sich zu einem Opfer gegeben hat, zu einem lieblichen Geruch. Und dann schreibt Paulus, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was sich nicht gehört, sondern vielmehr Danksagung. Ja, und ich habe 3 Punkte aufgelistet. Und zwar ist der 1. Punkt Unzucht. Ja, das sind sexuelle Sünden und da haben wir auch echt viel die Tage, heute und auch gestern damit beschäftigt. Und ich möchte trotzdem diese Schleife nochmal drehen. Ich möchte sie nochmal drehen. Ich möchte nicht über Ehebruch sprechen. Das ist ein Riesenthema. Das betrifft euch aber noch nicht direkt. Sondern ich möchte ganz explizit darauf eingehen, denn manche Wörter sind im griechischen Programm und Unzucht heißt Porneia und dann sind wir eigentlich direkt beim Thema drin. Und ich habe gestern, damit ich nicht irgendwas Falsches sage, bin ich nochmal hergegangen, habe gegoogelt und habe ein paar Seiten durchgeforstet, denn ich weiß es noch, ich habe es in der Jugend schon mal gesagt. Aber ich wollte da nichts Falsches sagen. Ich bin auf nicht-christliche Seiten gegangen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die Unglaubliches berichten. Pornografie hat eine Veränderung des Gehirns zur Folge. Das ist ein sehr komplexes Thema, das müsste man, also was dann alles die Folge darauf ist. Pornografie ist nicht einfach nur ein Thema, wo ich so ein bisschen eine Sucht habe und das stelle ich ab. Das hat unglaubliche, langfristige, negative Folgen. Es verändert uns körperlich bis hin zu der Tatsache, dass wir tatsächlich beziehungsunfähig werden. Völlig kranke Vorstellung von Sexualität bekommen. Das ist ein Riesenproblem. Das ist durch Corona durch die Decke geschossen. Menschen saßen im Homeoffice und haben während dem Homeoffice Pornos geschaut. Es ist furchtbar, was da die letzten Jahre geschehen ist. Es gibt Menschen, die zahlen 1.000 Euro auf diesen Portalen. Und das macht euch kaputt, wirklich kaputt. Und deswegen ist mein Appell, und deswegen sagt Paulus hier, das darf nicht mal genannt werden. Und ich weiß, und ich deswegen, Daniel, wirklich nochmal, Dankeschön, dass du es gesagt hast. Wir haben das vor ein paar Jahren gehabt, wo wir das mit den Jungs als Abend hatten. Und es gab viele, die auch dann wirklich Zeugnis gesagt haben, dass sie Probleme damit haben oder dass sie rausgekommen sind. Und ich kann euch nur wirklich an euch appellieren, nehmt das Thema nicht locker. Und wenn ihr in diesen Problemen drinsteckt, ich finde es deswegen auch so wertvoll, dass Daniel, jemand aus eurer Mitte sich da wirklich dazu bekennt, geht zu Daniel und sprecht mit ihm. Sagt, hey, wie hast du es geschafft? Und es gibt eine Lösung. Soll ich sie euch bieten? Epheser, Kapitel 2, wir könnten so viele Verse lesen, ich kürze es ab, Vers 19, ist ein bisschen aus dem Kontext gerissen, lest die Verse davor und danach noch zu Hause durch. Und was die überwältigende Größe seiner Kraft an uns ist, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner mächtigen Stärke. Und zwar sagt Paulus, dass diese Kraft Gottes, die übrigens Christus von den Toten auferweckt hat, ist in uns und an uns wirksam. Und wer dann noch sagt, ich kann davon nicht frei werden, der hat ein Problem des Glaubens und nicht, dass Gott zu schwach geworden ist. Warum versuche ich das so wirklich mit einem Nachdruck, sage ich mal, wirklich ins Zentrum zu rücken? Arthur hat es auch vor ein paar Jahren diesen Predigtausschnitt von Paul Washer gesagt, mit eingespielt, wo er sagt, dass ein Mensch, der Pornografie, ein Christ, der Pornografie konsumiert, nicht mal Baby-Steps machen kann. Das geht nicht, das geht wirklich nicht. Das ist nicht ein Klotz am Bein, das ist ein kompletter Enterhaken. Da geht gar nichts. Und deswegen ist mein Wunsch, und das ist, versteht mich nicht falsch, das ist nicht vorwurfsvoll gemeint. Ich weiß auch nicht, wer davon betroffen ist. Aber wenn einer betroffen ist, das sind Dinge, wo hier ganz als erstes adressiert werden. Und ich wünsche mir, dass ihr frei werdet. Das ist wahre Freiheit. Das fand ich so schön, dass Daniel das betont hat, wirklich frei zu sein. Und ich kenne das. Ich hatte Gott sei Dank mit diesem Problem weniger, mit dieser Sünde weniger Probleme, aber andere Dinge. Und das ist so zermürbend, wenn man da drin steckt. Aber es ist so eine Gnade, wenn Gott Befreiung schenkt. Und das kann er. Er kann das tun. Das möchte ich, dass ihr das glaubt und dass ihr dafür betet oder dass ihr in die Seelsorge geht und Menschen bittet, mit euch zu beten. Und ich meine, es ist eine längere Zeit gewesen, ne? dass dieser Kampf, aber es gibt keinen Kampf, der sich nicht lohnt zu kämpfen, wenn es das Ziel ist, dass wir Freiheit in Jesus Christus haben. Das zweite Thema ist, sag ich mal auch, ich glaube, das ist noch nicht so bei uns eingeschlagen, aber das wird vorehelicher Geschlechtsverkehr. Und da möchte ich vielleicht nur ganz kurz streifen, das war für mich auch etwas, wo mir so richtig die Alarmglocken geschrillt haben. Und das ist so genial, ne? Gottes Wort will uns wirklich zu etwas Genialem hinführen. Es möchte uns bewahren für etwas Geniales. Und Hans-Peter Reuer hat eine Predigt gehalten über wahre Liebe wartet. Und er hat gesagt, er war Skilehrer und hat ein ausschweifendes Leben geführt. Und er hat gesagt, die ersten Jahre seiner Ehe waren ein Riesenkampf. Er musste die ganzen Themen mit seiner Frau abarbeiten. Das war nicht so zack, geheiratet und vorbei. Sünde hat Folgen. Sünde hat Folgen, das müssen wir wissen. Und das ist so gigantisch. Ihr dürft diese Sünden erst gar nicht begehen. Ihr dürft frei davon sein. Das ist mein Wunsch. Nehmt das nicht locker, nehmt das nicht auf so eine leichte Schulter. So viele Freikirchen, wo das ein klares No-Go war, sind diese Grenzen aufgeweicht worden. Das ist auf der Agenda, auf der Tagesordnung. Die Menschen verbrennen. Du musst alles ausprobieren, du musst gar nichts ausprobieren. Das ist das Gigantischste, das war so genial, in die Ehe zu gehen, das hat sich alles verändert. Einfach ein eigenes Haus zu haben. Ich habe bei den Eltern schon zwar im Keller gewohnt, das war so in der Light-Version und wir sind im Keller geblieben, aber es ist im Endeffekt wirklich ein kompletter anderer Tagesablauf und auch wirklich sich für diesen Moment aufzubewahren, das war gigantisch. Und mir tun Menschen leid, die denken, da sehen wir einfach, wie paradox das ist. Vor 50 Jahren wären die Menschen, die, sag ich mal, sich durch die Gegend schlafen, die totalen, sag ich mal, Versager in der Gesellschaft. Und heutzutage sind die Menschen die Versager, die sich aufbewahren. Ja, was? Als ich damals angefangen habe, nach der Technikerschule, und das war kurz vor der Hochzeit, noch ein halbes Jahr, dann habe ich so in der Schulung gesagt, ja, es ist meine erste Frau und ich habe noch nie mit jemandem geschlafen und ich werde, im Prinzip wird alles für mich das erste Mal sein. Der guckt mich an, ja wie, und du weißt doch gar nicht, worauf du dich einlässt. Doch, ich wusste, worauf ich mich einlasse, denn es war der Wille Gottes. Und das ist es, wofür es sich lohnt, sich wirklich von der Sünde reinzuhalten und frei zu bleiben. Habsucht. Und das fand ich so gigantisch. Robert hat das voll auf den Punkt gebracht. Materialismus. Wir leben in einer durch und durch materialistischen Welt. Jetzt hat unsere Tochter bald Geburtstag. Jetzt müssen wir auch den Kindern, die zum Geburtstag kommen, ein Geschenk schenken. Wo ich denke, jetzt kriegt nicht nur das Geburtstagskind, sondern die Kinder, die zum Geburtstag kommen, auch noch ein Geschenk. Aber das ist unsere materialistische Welt. Aber ich sage, worum geht es mir? Und ich fand es gut, Robert hat hier mal ein Thema gemacht, Dienst, Gebet und Wort Gottes. Und wir haben uns als Jugend einige Themen aufgeschrieben. Und ein Punkt war, 100 Euro zu spenden. Und wir haben diesen Punkt mitgenommen und da war ich echt unglaublich positiv überrascht, wie viele aus der Jugend, obwohl sie keine Ausbildung gemacht haben, und auch vielleicht auch so nicht so eine permanente Geldquelle haben, mitgemacht haben und 100 Euro direkt, zack. Und wir konnten diesen Betrag spenden. Aber das ist nicht eine einmalige Sache. Wisst ihr, wie schnell ihr euch daran gewöhnen könnt, Geld, finanzielle Mittel zu haben und man fängt an, sich alles zu gönnen und zu leisten. Wisst ihr, es ist etwas, was wir ein Prinzip, das ein Lebensprinzip werden muss, Geld zu spenden. Und ich habe es gesagt, ich finde es so gigantisch. Ihr könnt für 30 Euro einem Kind in Afrika die Möglichkeit geben, auf eine christliche Schule zu gehen, permanent, Unterstützung zu bekommen. Für 60 Euro kenne ich eine Organisation, die schickt Evangelisten aus. 60 Euro, ein Mann, der nonstop ausgesandt ist und das Wort Gottes in Afrika, in Äthiopien teilt. Gigantisch, 60 Euro. Und ich möchte euch auffordern, denn je mehr ihr Geld in euch investiert, umso mehr werdet ihr daran hängen. Und Habsucht ist ein Problem in unserer westlichen Welt. Und das ist Götzendienst. Krass. Als ich das gelesen habe, dachte ich so das erste Mal so bewusst, halt mal, habe ich das richtig gelesen? Zack, zurück. Habsucht ist Götzendienst. Aber das ist es. Könnt ihr euer Geld in den Dienst geben? Und wir haben genug Beispiele die letzten Tage gehabt, wo Geld wirklich gut verwendet werden kann. Schlechte Rede. Auch da ein Thema. Ich wünsche mir, dass ihr einfach eure Worte einfach auf den Prüfstand legt. Ich glaube, es gibt einige Worte, die gehören nicht in euren Sprachgebrauch und in eure Sätze. Eliminiert sie. Stellt sie unter dieses Licht, würde Jesus Christus so reden. Und ich wünsche mir, dass diese Worte nicht in eurem Mund sind. Denn wir reden, wie können wir Christus repräsentieren? Die Rede ist einer der ersten Punkte, woran sichtbar werden kann, ob Jesus Christus in uns lebt. Und was ist der große Umbruch? Hier sagt Paulus, das ist ein Problem. Nachfolger Jesu Christi können das nicht tun. Das ist ein No-Go, gehört nicht in ihr Leben. Und dann beschreibt Paulus in Vers 8 bis 10, denn ihr wart, und Nico hat es heute oft gesagt, es ist eine sofortige Umsetzung. Es ist geschehen. Ihr wart einst Finsternis. Nun aber seid ihr Licht im Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und hier an dieser Stelle, Daniel hat es gestern gesagt und er hat diesen Appell in diesen Raum gerufen und das ist eigentlich der Schlüssel. Und ihr könnt nicht aus euch heraus Veränderung bewirken. Der Zeitpunkt, als Eddie angefangen hat, normal Motorrad zu fahren, oder ich weiß nicht, ob er noch weiter Motorrad gefahren ist, wo er seinen Eltern gehorsam wurde. Und wo ich mein Leben geändert habe, wo die Brüder ihr Leben geändert haben und viele von euch, war der Zeitpunkt, als Jesus Christus in das Leben eingezogen ist. Und ohne das funktioniert gar nichts. Ohne das schafft ihr auch nicht, von euren Sünden loszukommen, denn das ist der Schlüssel. Ihr könnt vielleicht, wir haben moralische Grundsätze in unseren Gemeinden, das ist klar. Aber es geht nicht um ein moralisches Leben, es geht um ein neues Leben. Es geht darum, anders zu werden, weil Gott uns verändert, weil wir von innen heraus umgestaltet werden. Und wenn das nicht geschieht, dann können wir an dieser Stelle eigentlich direkt stoppen. Dann sind wir raus an dieser Stelle. Und aus diesem Grund ist mein Wunsch, wenn du ein Leben möchtest, das wirklich einen Unterschied macht, wenn du ein Leben möchtest, wo du nicht in dieser Sünde drinsteckst und wo du eigentlich angewidert bist von dieser Sünde, dann ist nicht der Schlüssel, dass du dich anstrengst, sondern der Schlüssel ist, dass du auf die Knie gehst und Buße tust und Jesus Christus in dein Herz aufnimmst. Und das ist mein Wunsch an dich, wenn du das merkst, dieses Leben habe ich eigentlich satt, dann gibt es nur einen Weg zu Jesus Christus, zum Kreuz. Wir haben es gestern das Lied gesungen, komm zum Kreuze. Und wenn das geschieht, wenn ihr das getan habt, heute war diese Frage, was bedeutet es, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein? Wir haben es gerade betrachtet, was nicht sein darf. Was ist dann in meinem Leben? Wir lesen weiter, ab Vers 9. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Und dann machen wir einen kleinen Sprung zu Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit Geist erfüllt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit und für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vers 21 passt zu dem Thema zuvor. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Aber ich möchte den Fokus auf Vers 18 bis 20 jetzt legen. Davor sagt Paulus, wir sollen das alte Leben zurücklassen. Wir waren Finsternis und wir sind jetzt Licht. Das ist etwas, was geschehen ist. Und wir fragen oft, was bedeutet es? Und das ist etwas, was mir persönlich immer wichtiger wird. Was bedeutet es, geistlich und fleischlich zu leben? Denn die Bibel spricht sehr oft davon. Legt mal ein bisschen den Fokus in den Briefen auf diesen Unterschied, wo Paulus differenziert zwischen einem geistlichen und fleischlichen Leben. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Das ist ein gewaltiger Unterschied, wie ihr leben werdet. Und hier sagt, ihr werdet mit Geist erfüllt. Indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Jetzt könnte man das Thema Musik aufmachen, ist ein Riesenthema, will ich gar nicht. Ich sage nur so viel. Hier spricht Paulus nicht von tranceartiger Musik, die unsere Seele stimuliert, ja, unser Fleisch. Und das Lied, das die Jugend gestern gesungen hat aus Kirchberg, das wurde bei uns an dem Gottesdienst, als wir Sonntagmorgens an einem Taufsonntag gesungen, hat der Chor gesungen. Und ich war mit der Predigt dran und ich saß da drin und das passt zum einen wie die, wirklich, wie man so klassisch sagt, die Faust aufs Auge. Und das war der Text, der Tiefgang. Und ich saß drin und ich habe angefangen zu weinen. Ich musste schnell Taschentuch irgendwie, dass ich wieder, ja, mich ein bisschen klar gemacht habe, um nach vorne zu gehen, Christus in mir, was für gewaltige Worte. Und dass ich mit ihm das alles durchgehen kann. Ne? Alles. Er ist bei mir. Und ich wusste, an diesem Nachmittag werde ich auch ins Wasser gehen. Es war gigantisch. Es war ein Lied, das mich wirklich so zu Tränen gerührt hat. Und dann hat es der Chor nochmal gesungen, weil es dann halt wirklich zum Thema gepasst hat. Und ich habe wieder geweint. Und ich habe gestern geweint. Und das sind Lieder, die mich in die Anbetung Gottes ziehen. Und kennt ihr das Lied? Siehst du das Lamm, Das ist eins meiner Lieblingslieder. 4 Strophen. Jede Strophe, wo du beten kannst und wirklich vor Ehrfurcht vor Gott niederfallen kannst. Siehst du das Lamm dort am Altar? Die nächste Strophe auf dem Thron. Und jede Strophe mit diesem gewaltigen Tiefgang, wo Jesus Christus einfach nur groß wird. Und ich höre dieses Lied, ich kann die Augen schließen und ich kann beten und ich kann Jesus Christus Dank sagen. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt, dass diese Lieder euch in die Anbetung führen. Nicht eure Seele stimulieren. Und so viele Jugendliche, die das berichten, auch persönlich ein Jugendlicher, der mit mir gesprochen hat, der damit konfrontiert war, sich am Sonntag absolut zu pushen, um dann in der Woche in den Tief zu fallen, weil das alles nur seelisch war. Sondern ich möchte, dass ihr von Geist erfüllt werdet, dass ihr geistlichen Tiefgang habt. Und dazu gehört geistlich wertvolle Musik. Dazu gehört auch diese gemeinsame Erbauung, das Wort Gottes. Und der letzte Punkt, kein ausschweifendes Leben, das ist klar. Das ist für uns irgendwo klar. Aber was bedeutet das in der Praxis? Ich gebe es euch mit, dass ihr wirklich all diese Dinge, wo das vielleicht in eurem Leben auch nur an der Schwelle ist, macht da einen Cut. Führt kein ausschweifendes Leben, sondern lasst euch wirklich von Gott in seine Gegenwart ziehen, in diese Haltung der Anbetung. Und der letzte Punkt, mit dem möchte ich abschließen, Dankbarkeit. Und da sind wir auch so manipulierbar. Unser Charlie, der liebt Suppe. Von Oma die Suppe, das ist ein Fest. Wenn die Suppe auf den Tisch kommt, dann leuchten seine Augen. Und jetzt die letzten Tage gab es eine Situation, da haben wir 2 Suppenteller rausgetragen und ich stelle sie auf den Tisch. Und Emi, schon wieder Suppe, ich will keine Suppe. Und der Charlie, keine Suppe. Wisst ihr, wir haben gebetet und er hat angefangen zu essen, so wie immer. Aber in dem Moment, er war manipuliert. Und das passiert bei uns auch ganz oft. Und wenn ich habe das selbst erlebt, man kommt vielleicht von einem Gottesdienst nach Hause, hat eine gesegnete Predigt gehört und jemand kommt, ja, schon den Satz gehört, der passt ja gar nicht. Okay, zack. Aber jetzt, dann wird die Predigt niedergemacht, da muss man dagegen ankämpfen. Hey, die Predigt war mir doch vor einer Stunde zum Segen. Wie kann das sein? Weil wir manipulierbare Wesen sind. Und wisst ihr, Undankbarkeit ist eine ganz eklige Verbitterung. Weil die Zeit reicht uns nicht. Kapitel 4 endet nämlich mit diesen Dingen. Negative Eigenschaften im Herzen. Bosheit, Verbitterung, schlechte Gedanken. Und dazu gehört auch Undankbarkeit. Und da sind wir so anfällig dafür. Das deutsche Volk, das ist eine DNA des deutschen Volkes, undankbar zu sein. Und wisst ihr, Paulus sagt es an dieser Stelle nicht umsonst, dass er sagt, seid dankbar in allen Dingen. Und ich wünsche, dass ihr nicht voll werdet mit diesem Gift, böse Gedanken, Verleumdungen, schlechte, negative, Gedanken gegenüber Geschwister, sondern dass ihr von Dankbarkeit erfüllt werdet und dass ihr wirklich dankbar seid für das, was Gott euch geschenkt hat. Und ich möchte abschließen mit dem letzten Vers, denn Nachahmer zu sein bedeutet, jemanden imitieren zu wollen, und zwar immer mehr, immer besser darin zu werden. Und wisst ihr, wie das geschieht? Wer hat eine Idee? Üben? Könnte man? Aber es gibt eine Bibelstelle, die gehört zu meinen Lieblingsstellen. Das war auch so. Es gibt so Aha-Effekte in meinem Leben, wenn ich Bibel lese. Und das ist ein Aha-Effekt. Als ich das gelesen habe, da bleibe ich stehen und muss es nochmal lesen, damit ich es zumindest nachvollziehen kann und anzufangen zu verstehen. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und zwar sagt Paulus an dieser Stelle, dass wir in das Ebenbild Jesu Christi verwandelt werden, indem wir in das Wort Gottes schauen. Und das ist etwas, wir haben es heute jetzt, Epheser Kapitel 4, die Gruppenarbeit von Arthur, wir haben gelesen, was es bedeutet, um Einheit zu stiften, Einheit zu halten. Und das ist noch ein Riesenpaket, da könnten wir noch viel mehr reinpacken. Wir haben es gerade gelesen, was es für mein, und das war gerade echt, wir haben gestrifft, wir sind gerade durchgepflügt durch Epheser 5, da könnte man noch viel mehr mit reinpacken. Aber hier sagt uns Paulus, was wir nicht tun sollen und was unser Lebensinhalt sein soll. Und das Zentrale ist, das könnt ihr nicht aus euch tun. Der Schlüssel ist die echte Wiedergeburt und das Wort Gottes und dass der Geist uns verändert. Und das wünsche ich euch, dass ihr das tut, dass ihr im Geist lebt und kein fleischliches Leben, dass ihr vorwärts kommt, dass ihr wachsen könnt. Das war auch ein Thema, mit dem wir uns am Sonntag beschäftigt haben, und dass ihr nicht stagniert. Und Gott segne euch dabei. Amen.